Wir wollen dafür bekannt sein, dass wir mit KünstlerInnen sehr eng arbeiten. Und das andere ist eigentlich eine gelebte Öffnung des Hauses, also dass wir ein viel größeres, breiteres Publikum ansprechen.
Herzlich willkommen in Folge 112 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist Jenny Schlenska. Die gebürtige Berlinerin hat 20 Jahre in New York gelebt. Dort hat sie auch studiert und unter anderem als Assistentin von Klaus Biesenbach am MoMA gearbeitet. Vor bald 2 Jahren aber ist sie in ihre Heimat zurückgekehrt, um die Leitung des Gropius-Baus zu übernehmen, bekanntlich eines der ganz wichtigen zeitgenössischen Museen Berlins. Was diesen Gropius-Bau von anderen Berliner Häusern unterscheidet, welche Ausstellungen Jenny für die kommenden Jahre plant und warum Konkurrenzdenken doch sehr 90s ist, erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Jenny Schlenska.
Hallo.
Jenny, du leitest jetzt seit 2 Jahren, im September, glaube ich, sind zwei Jahre. Das wunderbare Museum Gropius-Bau. Vorher warst du 20 Jahre lang in New York. Vermisst du das?
Viel weniger, als ich dachte. Also ich fühle mich sehr wohl hier in Berlin. Wenn ich hinfahre nach New York, dann bin ich total happy, weil ich liebe die Stadt. Aber ich bis jetzt vermisse ich sie noch nicht so doll. Meine Kinder vermissen die Stadt sehr.
20 Jahre sind ja echt eine lange Zeit. Ja, wie war das hier wieder anzudocken?
Ja, es ging irgendwie ziemlich schnell. Ich bin ja Berlinerin, also ich bin hier geboren und habe hier bis zu meinem 23. Lebensjahr gelebt. War auch natürlich immer wieder hier zu Besuch und hatte aber ein bisschen Schiss so aus New York. Ich bin ja auch nicht aus New York weggegangen, weil es mir da nicht mehr gefallen hat. Und war dann irgendwie sehr positiv überrascht, wie gut es mir gefallen hat und wie schnell das auch mit dem Anschluss sofort ging.
Wenn wir jetzt schon wissen, warum du da nicht weggegangen bist, warum bist du weggegangen?
Ja, ich glaube, so ein Mix aus privaten Gründen. Also irgendwie meine Familie ist noch hier. Meine Kinder sind in dem Alter, wo wir irgendwie wussten, okay, wenn wir jetzt nochmal woanders hinziehen, dann jetzt oder nicht mehr. Und dann natürlich für die Stelle. Das ist halt natürlich ein Angebot, was man nicht ablehnen kann.
Du hattest, glaube ich, ein Stipendium an der NYU, war's?
Genau.
Ja? Ja. Erzähl mal, was war das für ein Stipendium?
Das war vom DAD und die Humboldt-Universität, wo ich studiert habe. Die hatten irgendwie so einen Partneraustausch. Und das war ganz super. Das war ein interdisziplinäres Programm. Und es hieß, dass ich mir eigentlich in allen, da gibt's ja so verschiedene Schools, alle Fächer aussuchen konnte. Also ich habe irgendwie Dokumentarfilm gemacht. Derrida hat eine Gastlesung gegeben im deutschen Department, lustigerweise. Ich habe ganz viel im Performance Studies Programm, was es da schon gab, gemacht. Und ja, das war super. Aber New York war ehrlich gesagt das erste Jahr richtig schwierig.
Tough. Welches Jahr war das wohl denn?
2002. Also es war ein Jahr nach 9/11.
Ja, Wahnsinn. Und du hast dann für Klaus Biesenbach gearbeitet. Du warst sogar seine Assistentin, glaube ich. Oder was genau?
Genau. Ich bin dann in New York kleben geblieben, weil ich mich verliebt habe und habe dann da meine Magisterarbeit geschrieben und gekellnert und bin dann durch einen Freund an Klaus Biesenbach verwiesen worden, der nach einer deutschsprachigen Assistentin gesucht hat. Und ich hatte eigentlich gar nicht geplant, irgendwie was in der Kunst zu machen. Ich dachte immer eher, Film wäre meine Welt und fand es aber spannend und habe dann Klaus getroffen und habe dann für ihn, der damals noch für die Kunstwerke hier in Berlin und das PS One in New York gearbeitet und habe dann für ihn da Ausstellungen hin und her geschickt und war aber eigentlich also sofort nach der ersten Woche total verliebt ins MoMA. Es war natürlich ein ganz tolles Museum, ganz tolle Kolleginnen, aber vor allem die Arbeit mit den KünstlerInnen. Ich habe dann die ersten ganz tollen KünstlerInnen kennengelernt und das fand ich super und da hatte ich sofort Blut geleckt.
Was würdest du jetzt im Nachhinein sagen, hast du mitgenommen, was hast du von Klaus Biesenbach gelernt, was du heute anwenden kannst?
groß zu denken, mutig zu sein, also nicht das zu machen unbedingt, was alle richtig finden und immer auf die KünstlerInnen zu hören. Also die sind die wichtigsten Leute. Und damit arbeite ich eigentlich immer noch, ja.
Dann kommen wir doch jetzt mal zu deiner heutigen Wirkungsstätte, dem Gropiusbau. Du hast, wie du schon gesagt hast, bald eine Bilanz von 2 Jahren. Im September ist es soweit. Was würdest du sagen, war bisher dein größter Erfolg?
Ganz spontan. Ich glaube, dass Baubau, unseren permanenten Spielort für Kinder, der von der ganz tollen Künstlerin Kerstin Bretsch, so eine deutsche Malerin, gestaltet wurde. Und in diesem Raum findet Free Play statt, also freies Spiel, wo die Kinder sich ihre Umgebung und ihr Spiel selbst gestalten können. Und Kerstin hat Baubau gestaltet hier im Gropiusbau. Im 2. Stock hat sie ein großes Studio, wo sie bis heute ist. Und von da hat sie mit mir und dem Team an Baubau gearbeitet und ist immer noch involviert. Und ich glaube, das ist das andere, was man vielleicht noch nicht so spürt. Dafür braucht es noch ein bisschen mehr Zeit. Aber dass wir auch ein Ort der Produktion, der künstlerischen Produktion geworden sind und dass wir ganz eng mit KünstlerInnen zusammenarbeiten, die alle hier im 2. Stock ein Studio haben.
Also es geht mehr um das, was hier auch passiert und entsteht. Der Gropiusbau hat ja auch keine Sammlung, gell?
Genau, der Gropiusbau hat keine Sammlung, was uns von anderen zeitgenössischen Museen unterscheidet. Und ich sag immer, wenn alles gut läuft, dann sind die KünstlerInnen in den Studios, also wir werden irgendwann mal 6 bis 7 Studios haben, dann sind die unsere Sammlung. Also die sind der Ort, wo alle Kunst entsteht oder wo ja eigentlich der Ton für das Haus angegeben wird.
Erzähl noch ein bisschen mehr zu diesem Ton oder zur Positionierung. Wie unterscheidet ihr euch von anderen populären Berliner Museen? Müsst ihr das? Wie stellt man sich auf? Ist Konkurrenz wichtig oder ist die gar nicht so entscheidend?
Eigentlich fühle ich mich nicht Konkurrent mit meinen Kolleginnen. Ich glaube, das ist auch irgendwie was aus den 90ern oder so. Wir sind eigentlich sehr kollegial, aber natürlich will man ein ganz scharfes Profil haben. Ich glaube, daran arbeiten wir viel und da reden wir viel mit unserem Team drüber. Und wir wollen gerne dafür bekannt sein, dass wir halt mit KünstlerInnen sehr eng arbeiten, wie zum Beispiel mit Kerstin an Baubau oder wir haben jetzt eine neue Publikationsreihe gestartet, die eigentlich so funktioniert wie ein Artistbook. Also die wird von KünstlerInnen innen drin gestaltet. Es geht immer um eine bestimmte Praxis, die sie interessiert. Also das sind so Sachen. Und ich glaube, die Hoffnung ist oder der Plan ist, dass das dann mit der Zeit einfach spürbar wird. Und das andere ist eigentlich eine gelebte Öffnung des Hauses. Also dass wir ein viel größeres, breiteres Publikum ansprechen wollen. Und da spielt Baubau zum Beispiel eine große Rolle. Wir haben also ich habe neulich die Publikumsumfragen gesehen und unser Durchschnittsalter ist schon sehr gesunken dadurch, dass natürlich hier sehr viele Kinder jeden Tag sind. Und die Kinder machen aber noch was anderes. Die verändern die Atmosphäre im Haus, weil der Gropiusbau ist ja ein wunderschöner Bau, aber der ist ja auch ein bisschen einschüchternd, ne, mit den ganzen Ornamenten und man muss irgendwie erstmal 2 Treppen hochsteigen, um überhaupt reinzukommen. Und wenn da so kleine Kinder auf ihren Socken durch die Gegend wackeln, dann bricht diese Stimmung sofort und das finde ich super.
Vielleicht mal zu den Herausforderungen, die ein neues Programm oder ein Jahresprogramm so mit sich bringen. Ich weiß nicht, ob du in der Situation überhaupt bist, zu sagen, so jetzt haben wir 2026, ich sitze vor einer leeren Seite, oder ist das so gar nicht?
Naja, am Anfang schon, ne? Also ich kam und hatte knapp ein Jahr, um das erste Programm, die erste Ausstellung zu machen. Und eigentlich für so eine große Ausstellung braucht man eigentlich mindestens 2 bis 3 Jahre. Und Wir haben mehr oder weniger, wissen wir, was wir bis 28 machen wollen. Es ist aber natürlich alles noch nicht bestätigt. Und deswegen kann ich es hier leider nicht alles erzählen. Ich kann aber vielleicht erzählen, dass wir nach der Yoko Ono-Ausstellung und der tollen Virginal Davis-Ausstellung hier eine Diane Arbus-Ausstellung zeigen werden, weil der Gropiusbau hat ja auch eine ganz tolle Geschichte mit Fotografie-Ausstellung. Und parallel dazu haben wir die US- oder dominikanische, US-amerikanische Choreografin Ligia Lewis, die aber schon seit, ich glaube, über 10 Jahren in Berlin lebt, eingeladen, eine Ausstellung und eine Performance zu machen.
Okay. Sag vielleicht noch was zu Yoko Ono, das läuft ja noch. Das ist glaube ich, im März angelaufen oder seit wann?
Genau, Yoko Ono hat im April eröffnet und läuft super und tut irgendwie genau das, was es soll. Ist eine Einzelausstellung mit 70 Jahren, also Werken aus 70 Jahren der KünstlerInnen, wo man wirklich auch versteht, wie früh Yoko Ono und wie radikal sie gearbeitet hat und dass sie eigentlich, bevor es überhaupt Konzeptkunst gab, halt mit ihren Anleitungen schon sehr die Kunstgeschichte beeinflusst hat und dann natürlich auch im Fluxus war, dann zur Aktivistin wurde. Und die Ausstellung wird wirklich super von dem Publikum angenommen und zieht auch ein ganz heterogenes Publikum an, was wirklich schön ist.
Wie ist eigentlich hier das Verhältnis national-international, was die Besucher angeht?
Also 40% unserer Besuchenden, das war für mich auch eine Überraschung, kommen nicht aus Berlin. Was jetzt, glaube ich, sich auch mit Baubau nochmal verändern wird, weil das Schöne an Baubau ist zum Beispiel auch, dass die Leute immer wieder kommen. Also ich habe schon ein paar Freunde mit kleinen Kindern, die sagen, die waren schon 3-mal, 4-mal, 5-mal da in einem Jahr.
Und deine eigenen kannst du natürlich auch einschleusen.
Genau, der Große, der 10-Jährige ist ein bisschen zu alt, er findet es lang. Also kommt drauf an, welcher Stimmung er ist, aber tendenziell findet er es langweilig, aber die 6-Jährige findet es super, ja.
Auf eurer Website steht über dich: Zeitgenössische Kunst versteht sie als Diskursraum, in dem gegenwärtige gesellschaftliche Herausforderungen verhandelt und sichtbar werden. Welche großen Diskurse, Debatten und Positionen in der Kunst findest du gerade wichtig und welche eben genau nicht?
Also als du das gerade vorgelesen hast, musste ich sofort an unsere Rigrid Theravanit-Ausstellung denken. Das war die erste Ausstellung unter meiner Leitung.
Gleich wahnsinnig gut besucht, oder?
Ja, ist super angekommen. Und was besonders populär war, waren seine Tischtennisplatten. Er hat eine Arbeit, die heißt Tomorrow is the Question. Und dieser Satz steht bei uns stand in 8 verschiedenen Sprachen auf diesen Tischtennisplatten. Und die Tischtennisplatten konnten von Besuchenden benutzt werden. Und unser Lichthof ist, da braucht man ja kein Ticket, um da reinzukommen. Und da sind dann vor allem im Herbst, Winter, als das Wetter schlechter wurde, wahnsinnig viele Leute in unseren Lichthof gekommen und haben Tischtennis gespielt. Manche kamen sogar jeden Tag. Und dann kamen aus dem Baubau die Kinder mit ihren Erwachsenen und da war irgendwie eine richtig gute Stimmung. Aber es gab auch sehr viel Spannung. Also zum Beispiel die Kinder sind, da waren richtig Professionelle oder die das sehr ernst genommen haben und die Kinder sind da rumgerannt oder haben, die Professionellen haben dann die Tischtennisplatten nicht geteilt. Und das finde ich eigentlich ein ganz wichtiges Thema natürlich in unserer Gesellschaft, die Polarisierung und dass es immer weniger Räume gibt, wo Menschen mit verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Bedürfnissen, mit verschiedenen Interessen sich treffen und miteinander interagieren müssen. Und es gab so, also Rigrid Theravanit wird ja oft so als dieser Hippie, alle freuen sich und essen zusammen Künstler verstanden, der auch ist, aber das ist nur eine Seite von ihm. Und es gibt halt auch so eine dunkle Unterseite, wo auch immer wieder Konflikte entstehen. Und oft haben wir uns geärgert, warum ist das jetzt so kompliziert mit diesen Tischtennisplatten?
Weil er es so wollte.
Genau, weil er es so wollte und weil so die Gesellschaft ist und weil es ja nicht darum geht, dass sich alle gut und toll finden, sondern dass sie miteinander kommunizieren und miteinander in einem Raum es aushalten. Und das ist eine Art und Weise, finde ich, wie wir an einem wichtigen Diskurs teilnehmen, ohne didaktisch zu sein und sagen, wir müssen jetzt über die Polarisierung sprechen, sondern wir kreieren die Polarisierung und verschiedene Lösungsvorschläge. Was zum Beispiel mit dem Spiel ist ein anderes Thema, womit wir uns beschäftigen, ne? Das Ping-Pong oder Bau-Bau, also das Spiel eigentlich ein Ort in unserer Kultur ist, wo sich bestimmte Regeln auflösen und bestimmte Begegnungen vielleicht mehr möglich sind als von mir aus im Straßenverkehr, wo wir uns alle an die Straßenverkehrsregeln halten müssen.
Noch eine andere gesellschaftliche Debatte, die dir derzeit wichtig ist. Du hast schon Vaginal Davis erwähnt.
Mhm. Zu Miss Davis ist eine US-amerikanische Künstlerin, die aus L.A. kommt und die aus der Queer-Punk-Szene hervorgekommen ist. Und die Ausstellung finde ich wahnsinnig wichtig für Berlin. A, lebt Miss Davis seit 20 Jahren in Berlin und macht hier viel und ist irgendwie ein wichtiger Teil der Szene. Und B, wenn man durch die Ausstellung geht, sieht man eine Künstlerin, die 50 Jahre ein wahnsinnig wichtiges, einflussreiches Werk geschaffen hat und sehr wahrscheinlich in den 50 Jahren, wenn überhaupt zweimal, irgendwie öffentliche Gelder bekommen hat. Mhm. Und da hoffe ich, dass diese Ausstellung Mut macht angesichts der ganzen Streichungen, die natürlich furchtbar sind, aber dass um Kunst zu machen und um Einfluss zu haben und um mit anderen Communities zusammenarbeiten, Geld nicht das Allerwichtigste ist.
Was hörst du, apropos Amerika, von deinen ehemaligen Kollegen? In Amerika, wo die Administration von Trump mit dem Anti-Woke-Detektor über alle Branchen eigentlich abklopft.
Ja, also ich glaube, irgendwie sind alle ein bisschen im Schock
ja. Da
drüben, was man auch gut versteht. Und es ist so ein bisschen abwarten, ne? Ich glaube, in größeren Institutionen, wo auch die Boards, also das wird ja meistens von den Boards geleitet, wo dann auch viele Leute sind, die die Republikaner zum Beispiel unterstützen. Ich glaube, da wird es sofort schon schwierig.
Thematisch. Ja. Also so jemanden dann einfach auch auf den Plan zu setzen.
Ich glaube, also ich kenne ja die New Yorker Szene am besten. Ich glaube, überall in Amerika ist ein bisschen anders. Aber da gibt es schon eine ganz klare Trennung. Also das ist eine ungeschriebene Regel, dass sich das Board nicht in dem Programm einmischt.
Bisher, ja.
Aber trotzdem sind es natürlich die Leute, die das Geld geben. Und unbewusst haben die natürlich schon einen Einfluss, wo es hingeht. In New York selbst ist ja eine sehr liberale Stadt, glaube ich, dass teilweise, also zum Beispiel Performance Space, was ich vorher geleitet habe, ist ein queerer Downtown-Theater, was es seit über 40 Jahren gibt. Da ist die Stimmung irgendwie eigentlich jetzt erst recht und die kriegen eigentlich noch mehr Unterstützung gerade und haben irgendwie ganz neue Daseinsberechtigung wieder. Ich glaube, es ist so ein bisschen gemischt und so ein Abwarten, wie jetzt die Würfel wirklich fallen.
Wir kommen jetzt schon zum Schluss unserer Folge und stellen ja in diesem Podcast allen Gästen am Ende immer die beiden selben Fragen und so auch dir. Die erste lautet, was ist, in diesem Fall natürlich Gropiusbau ausgeklammert, dein Lieblingsmuseum und warum?
Okay, das ist jetzt eine spontane Antwort, die ich vielleicht vor 2 Wochen nicht so gegeben hätte. Aber ich komme gerade aus Detroit, wo ich für eine Recherchereise war. Wir planen eine große Ausstellung über Techno. Und da war ich im ersten Techno-Museum der Welt. Und das Techno-Museum befindet sich in einem kleinen Wohnhaus, nicht weit von der Mitte Detroits, wo das Label Underground Resistance, die wahnsinnig einflussreich waren und immer noch sind mit Techno, die haben sich da ihr eigenes Museum gebaut, weil wie ja bekannt ist, die amerikanische Kultur sich eigentlich gar nicht für die wichtigen Beiträge der schwarzen Kultur interessiert. Und da haben die gesagt, bevor wir warten, dass uns irgendwie jemand ein Techno-Denkmal baut, machen wir das lieber selber. Und es war so sehr persönlich gebastelt und hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und
wie heißt das Techno-Museum?
Das heißt Exhibition 3000. Aber das ist das erste Techno-Museum. Also wenn man das googelt, findet man das. Und das ist im Submerge, so heißt der Plattenladen, der da unten im Keller ist.
Okay.
Von Underground Resistance.
Sehr schön. Sag mir noch, für wann ist die Techno-Ausstellung hier geplant? Was für eine gute Idee.
2028. Ja. Und Techno kommt ja aus Detroit und Detroit wird da eine große Rolle spielen.
Und aus irgendeinem Grund 28? Ist da irgendein Datum, an dem wir das festmachen? Ein Jubiläum oder so?
Nee, das passt in den Kalender so. Und aber ich, wir haben noch nicht geguckt, aber ich bin mir sicher, dass man irgendwas
findet. Ja,
ich meine, 29 ist ja dann 40 Jahre Mauerfall. Ne? Und also Techno ist ja vielleicht. Bestimmt ist irgendeine tolle Platte,
ja.
Wichtige Platte,
100 Pro.
88 rausgekommen.
Liebe Jenny, letzte Frage. Ich schenke dir ein Kunstwerk. Du kannst dir jedes aussuchen, das auf dieser Welt existiert. Welches wählst du?
Okay, das finde ich total schwierig, weil ich ja oft gar nicht mit Objekten arbeite. Und dann habe ich gedacht, ob ich mir eine Performance von Nina Simone wünschen dürfte, aber Nina Simone lebt ja gar nicht mehr. Und dann dachte ich, ein Künstler, der das irgendwie raus hat, wie man eine Performance sammeln kann, ist Tino Segal. Und vielleicht würde ich Kiss von Tino Segal wählen.
Sehr schön. Ich danke dir sehr für das spannende Gespräch.
Danke dir.
Das war Folge 112 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.